Und das, finde ich, ist das Interessante, durch welche Dinge habe ich gelernt, anders auf mein eigenes Denken und Fühlen zu schauen. Und dann sind es manchmal so Leute, aber der Effekt ist eher der innere Prozess der Umformung von Sinngebung.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wie alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Heute stellen wir dir ein neues Format innerhalb dieses Podcasts vor, unsere Impulsfolgen. Wir wollen dich hier in kürzeren Folgen zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Scherbitz und in dieser und den kommenden Folgen dieses Formats beantworten Martin Permatier und ich gemeinsam und auch Martin als Solo Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer und Community-Mitglieder gestellt haben. Die Fragen beziehen sich auf das Modell der 6 Haltungen und auf die Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Ja, dann haben wir einen weiteren großen Block an HörerInnenfragen zum Thema eigene Selbstentwicklung. Wie haben Sie sich selbst solch ein positives Mindset eingetrichtert? Welche Leute haben dich inspiriert und wie definierst du Freiheit? Wie gelangt man dazu? Ja, das sind, glaube ich, 3 Fragen von der gleichen Person. Fangen wir mal mit der ersten an, genau. Wie haben Sie sich selbst ein solches Mindset eingetrichtert?
Ich habe ja einen Podcast mit Christoph-Jan Kramer gemacht, der aus der Frühpädagogik kommt. Und da ist mir auch nochmal dieses Wort eintrichtern so aufgefallen, weil wir ein Poster gemacht haben, Haltung und Erziehung. Und es gibt halt dieses Phänomen eintrichtern. Also du schüttest jemand was in die Birne und dann hat er ein anderes Mindset. Ja, und das bringt ja auch dieses Wort, also das Setup des Geistes wird dann anders verdrahtet. Die Zahnräder werden neu eingestellt, da kommt da eine Maßnahme rein, eine Schulung, eine Methode und dann funktionieren wir anders. Und erstmal spiegelt sich in der Frage natürlich eine Haltung, wie geht Entwicklung? Und das ist ja auch immer interessant. Ich stelle ich auch immer gerne so eine Breakout-Frage. Menschen verändern sich durch. Was sind meine Vorannahmen, wie Menschen sich verändern? Na, indem man denen was eintrichtert. Okay, wie oft hat das bei dir funktioniert? Und dann merkst du, ja, als ich meine Prüfung gemacht habe, da habe ich mir das Wissen eingetrichtert vor dem Test, dann habe ich das hingeschrieben und dann habe ich einen Test bestanden. Ja, und so habe ich ja durchaus Referenzerlebnisse, die mir sagen können, nee, das hat funktioniert. Ich habe mir irgendein Wissen eingetrichtert, ja. Und das ist natürlich dieses typische horizontale Lernen, ja, rein mit dem Stoff, raus mit dem Stoff, ja, die Rö-Lernen, wo das so ein bisschen herkommt. Ne. Und insofern würde ich sagen, nee, ich habe es mir nicht eingetrichtert. Und ich weiß gar nicht, ob ich auch positives Mindset sagen würde, sondern ich habe gute Wachstumsgefährten gehabt und Kontexte gehabt, die mir geholfen haben, meine Spannung immer irgendwie doch ein bisschen erweiterter zu deuten, weil ich mich dem ausgesetzt habe. Ne? Und dann auch bei den welchen Leute haben mich inspiriert, fand ich es auch nochmal interessant, wenn man so denkt, oh ja, die Ich-Entwicklung hat die Löwinger gemacht, sage ich, Jane Löwinger hat mich inspiriert. Und dann merke ich so, nee, so als Person ist die mir gar nicht so präsent. Da habe ich mal mit Susan Kuhn-Kreuter gesprochen, die auch in ihrem Podcast, den ich ja mit ihr gemacht habe, so ein bisschen erzählt hat, was das für eine Person war. Und dann merkst du so, oh, wäre ich mit der gut zurechtgekommen? Ich weiß ja nicht. Ne? Weil das war halt so aus den 60er, 70er eine Professorin. Ja. Harvard, Psychologie, die wusste, wie es geht, die wusste, wie es richtig ist. Die war überzeugt von sich. Ne? Und Susan meinte, dass sie ihr gegenüber gesagt hat, sie dürfte ihre Forschung nicht mit ihrem Namen deklarieren. Dann müsste sie sagen, das wäre ihr. Sie wollte also nicht drauf bezogen werden. Ja. Und Susan Kuckreuter ist ja viel entspannter. Die sagt, du, Ideen bekommt Kinder. Und was du jetzt damit machst, ach ja, habe ich nicht gemacht, würde ich an bestimmten Stellen vielleicht anders sehen, aber ich finde es wunderbar. Also die diesen Unschärfebereich lässt. Ja, insofern könntest du sagen, ah, Susan Kuckreuter hat mich inspiriert. Aber im Kern ist es oft, und das ist mir dann so klar geworden, wie bestimmte Leute, und das ist Gurdjieff an einem Aspekt, bestimmte buddhistische Gedanken in einem anderen, die ja gar nicht irgendwelchen Personen zuzuführen sind, oder eben auch Jane Löwinger oder auch Thomas Binder mit seiner Übersetzung des Modells der Ich-Entwicklung, die haben mir geholfen, meine Gedanken zu strukturieren. Und das, finde ich, ist das Interessante, durch welche Dinge habe ich gelernt, anders auf mein eigenes Denken und Fühlen zu schauen. Und dann sind es manchmal so Leute, aber der Effekt ist eher der innere Prozess der Umformung von Sinngebung. Ja. Und da war jetzt noch der Aspekt von Freiheit. Na, wie definierst du Freiheit, Maike? Die Frage kannst du auch beantworten. Wie definierst du Freiheit und wie gelangt man dazu?
Freiheit. Ich würde denken, ich empfinde dann Freiheit, wenn ich zum einen einen gewissen Frieden in mir empfinde und vor allem, wenn ich mehrere Optionen habe zu handeln. Wenn ich auf eine bestimmte Person, auf das Verhalten eines Menschen, wenn ich mehrere Optionen habe, darauf zu reagieren. Und ich habe zuletzt mit einer zunehmenden Körperwahrnehmung auch den, also es gab immer öfter die Frage, kann man sagen, was zuerst kommt? Also reagiere ich auf ein unangenehmes Gefühl meines Körpers oder umgekehrt? Und es gibt gerade auch etwas Freiheitliches in dem Sinne, dass ich zunehmend das Gefühl habe, dass ein Gefäß tatsächlich körperlich in mir größer wird, unangenehme Gefühle, die ich irgendwie im Herzraum, im Bauchraum, die ich irgendwie in mir verorte, diesen Gefühlen mehr Raum geben zu können, ohne reagieren zu müssen. Oder sie vor allem auch einfach da sein lassen zu können. Also nicht, ich habe nicht mehr so stark das Gefühl, bestimmte Dinge wegdrücken zu müssen. Ist vielleicht ganz spannend, ob das jetzt überhaupt für jemanden gut nachvollziehbar ist. Aber das ist für mich ist das gerade ein ganz großer Schritt, weil ich mich ganz oft in solchen, also jetzt erst Stück für Stück ganz oft wahrnehme, dass ich bestimmte Dinge tue und das kann auch was nach außen Sinnvolles sein, aber Dinge tue, um etwas anderes nicht zu fühlen. Ist, glaube ich, ein ganz bekannter Impuls, dem zunehmend nicht immer sofort nachgehen zu müssen. Ich habe nicht mehr so die Angst, dass mich bestimmte Gefühle von innen so halb auffressen, überrollen. Mhm. Also ich kann bestimmte Dinge ein bisschen mehr zulassen. Und das würde ich beschreiben, erzeugt ein ziemliches Gefühl von Freiheit.
Ja, ist natürlich eine herrliche Frage, ne? Herrlich komplex. Und auch, was ich finde, was du so drin hast, ja, Freiheit ist auch die Freiheit von meinen Vorstellungen von Freiheit. Also die erste oder eine der früheren Freiheiten, will mit den Spießern nichts zu tun haben, will mein eigenes Ding machen und so. Ne? Also diese Freiheit so von den Konventionen. Die Freiheit von den anderen, das eigene Ding machen zu können. Und dann ja durchaus dieser Wunsch, die Freiheit von meinen eigenen schlechten Gefühlen oder schwierigen Gefühlen, dass die weg sind. Und dass ich dann immer gut drauf bin und mein Leben im Griff habe und frei bin von den anderen und möglichst selbstständig so mein Leben führen kann. Und ich glaube auch, und das war ganz schön im Podcast mit Michael Bort, der sagte, das steht oft so am Anfang der Entwicklung, der Wunsch nach Freiheit. Und das ist ja interessant, auf welche Art ich meinen Geist als gebunden erlebe. Ne? Und ich glaube, am Anfang gebunden von außen, gebunden von anderen Leuten, dem Umstand, wie die Welt ist. Und dann versuchst du da möglichst dran rumzufrickeln, ja, um da Freiheit zu haben. Und dann kommst du so zu, ich sag mal, Viktor Frankl, ich muss mir von meinem Gehirn oder auch von meinen Gefühlen nicht alles gefallen lassen. Also wie kann ich eine Haltung haben, ein Gefäß, was so groß ist, dass die alle da drin stattfinden können, auch die komischen Gedanken und komischen Gefühle. Und das ist ja so das Postkonventionelle, wenn ich die Freiheit von mir selbst, also diesen Raum betrete und in Distanz gehen kann zu meinen Zuständen oder auch dieses Konzept aufgebe, von denen frei zu sein, in dem Sinne, dass die nicht mehr in mir auftauchen. Ja, also wie du sagst, oh, jetzt bin ich aber schlecht drauf. Warum bin ich denn schlecht drauf? Ich sollte doch nicht schlecht drauf sein. Ich müsste doch immer gut sein und immer positiv und immer fun und so weiter. Und da mag ich ja dieses Konzept von Jens Korsen, den hatten wir auch schon öfter hier, die gehobene Gestimmtheit als diesen Raum der Freiheit, wo Glück und Unglück drin stattfinden können. Also die radikale Akzeptanz von dem, was ist, die dich dann davon befreit, dich damit zu beschäftigen, dass es anders sein müsste. Ja, und das ist dann eine Freiheit, in der du durchaus ja auch Zwängen ausgesetzt sein kannst, äußere und innere Art, wo ich ja auch immer denke, ach, jetzt habe ich mein Leben schon so schön organisiert und dann kommt irgendwas wieder reingerauscht, ein Mensch, ein Ereignis, Corona, keine Ahnung, wo du denkst, ach nee, jetzt bindet mich das wieder an ganz viel Energie, jetzt beschäftigt mich das und macht mich theoretisch ja unfrei. Ja, wenn ich jetzt ja so viel Geld hätte, dann würde mich das nicht kratzen, ja. Oder du sagst, ja, nee, das ist ja so klein Martin-Gedanke, ne? Sondern ich kann jetzt auch frei mit den schwierigen Umständen umgehen. Ja, indem ich mich in der Abhängigkeit, in der Verbindung und in der Gebundenheit erlebe. Ja, dass ich eben ein Wesen bin, was in einer Gebundenheit und in Verbindung stattfindet und aus der Nummer nicht rauskommt. Ja, spätestens wenn das Thema Krankheiten kommt, ja, dann merkst du irgendwann, ja super, Ende Freiheit, ja, sondern du bist dann an den Körper gebunden mit den Umständen, die er dann so mit sich bringt. Und dann ist die Frage, viele Freiheitsdefinitionen würden ja dann scheitern und dann würdest du sagen, oh Gott, es ist vorbei mit der Freiheit. Oder sagst du, okay, die Freiheit des Raumes in mir, die kann dann immer noch sein, auch wenn die Umstände schwierig sind. Wie es dann ist, wenn dein Geist dann auch wegrutscht, ist dann nochmal eine andere Sache. Also mein Vater hat ja Alzheimer, da habe ich genauso gedacht, okay, ne? Da habe ich natürlich Schiss vor so einem Zustand, weil du so denkst, oh, wo ist denn da die Freiheit? Also gibt's das dann oder sagst du, nö, dann bist du es halt nicht mehr oder bist es auf eine andere Art. Und er hatte das durchaus in zwei Statements, eins, was ich auch schon oft wiederholt habe, diese Haltung, ich lasse mich überraschen. Also ich gehe frei, offen an die Zukunft ran, ich nehme das, was so da ist, ne, und ich akzeptiere das.
Das klingt nach ganz viel Freiheit für mich.
Ja, und so ist er, und da habe ich wirklich großen Respekt, ja, wie er mit dieser Krankheit umgegangen ist und eben gut drauf geblieben ist, weitgehend, ja, bis ganz zum Ende, wo dann aber auch das Gehirn dann irgendwie dann biochemisch auch nicht mehr so mitmacht, aber grundsätzlich dem eben akzeptierend begegnet ist.
Mhm. Mein Partner hat für sich einen Spruch geprägt. Akzeptiere es und das Drama hat ein Ende.
Die Pille, die vieles löst, die keiner schlucken will. Ne?
Genau. Ich habe die auch ganz oft in der Hand und alles nur das nicht.
Naja, und auch das gehört ja dazu, dass das ein Prozess sein kann. Ne?
Ja, in dem Fall bezieht es sich ja auch vor allem auf vielleicht das Verhalten von meinem Gegenüber, auch mich selbst.
Stimmt, das ist der nächste Punkt, aber wir haben ja noch zwei Fragen. Arbeit mit anderen, das wird dann nochmal spannend. Mhm. Aber jetzt sind wir ja noch bei der Selbstentwicklung, die eigene. Da haben wir ja nochmal eine Frage.
Ja, genau. Kurze Pause für unseren Werbeblock. Zu den Themen unseres Podcasts, der Selbst-, Team- und Werteentwicklung und Erweiterung der Haltung, bieten wir dir verschiedenste, kürzere und auch längere Workshop-Formate und Seminare an. Mehr Infos zu diesen Angeboten findest du unter shop.com. www.short-cuts.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich fände es interessant, vom Erschaffer, also dir, selbst zu erfahren, wo die Grenzen des Modells zu finden sind. Als Frage, was sind deiner Meinung nach die Schwachpunkte des Haltungsmodells? Was sind alternative Werkzeuge, Methoden, um die Haltung zu erweitern?
Der Erschaffer, ja, ich würde dir gar nicht sagen, ich bin gar nicht Erschaffer. Das sind ja tausende Leute, die da was gemacht haben, sondern ich bin ja auch ein Illustrator, ein Kommentator von Dingen, die ja von ganz, ganz vielen Leuten drin sind. Also die ganze Entwicklungspsychologie, die ganze Psychologie, die ganze konstruktivistischen Ideen, das Linguistische, also all das, was da schon so vorgedacht geformt wurde, was ja nur zusammengeführt wird, ne? Und natürlich sind da Grenzen, weil es ist ja nur eine Art, den Menschen zu betrachten auf einem bestimmten Bereich. Oder gibt sicherlich noch ganz viele andere Dinge, wie man auch auf die Welt oder auf Entwicklung und auf Menschen zusätzlich schauen kann, ja, die verschiedene Kontexte sind. Und das ist jetzt, obwohl es ein Metamodell ist, was man natürlich gerne überall drüber legen kann, ja, es ist auch nicht one fits all. Und das sind vielleicht die Schwachpunkte, wenn man das denkt. Aber es ist ja auch in dem Sinne kein Werkzeug, um die Haltung zu erweitern. Es tut ja nichts. Oder du könntest sagen, ja, es strukturiert Gedanken und sortiert Beobachtungen und damit hilft es dir selber, diese Spannung in dir wahrzunehmen, weil du plötzlich mehr erkennst. Deswegen sage ich ja auch immer, das Modell hat so den Erstverschlimmerungseffekt. Ja, du dachtest irgendwie so, ja, ich bin ja schon so ein gefühliger Mensch und da bin ich ja schon ganz gut unterwegs. Wahrscheinlich bin ich da so rechts in den Postkonventionellen. Da lernst du aber, okay, die meisten von uns sind rationalistisch funktional unterwegs, eigenbestimmt souverän und da strugglen sie auch so ein bisschen mit und haben so ein bisschen postkonventionelle Elemente hier und da. Ne? Mhm. So sieht das wahrscheinlich aus und die umgebende Welt ist doch ziemlich fatal in irrationalen Logiken, die von selbstorientierten propagandistischen Wesen geprägt sind oder in gemeinschaftsbestimmt konformistischen Ideologien stecken, die rational unreflektiert sind und wo Aufklärung noch nicht stattgefunden hat. Ja, wo du sagen kannst, also mit einem aufgeklärten Geist würde man bestimmte Theorien nicht aufrechterhalten. Wenn man wissenschaftliches Denken inkludiert, ja, dann würden schon viele Vorstellungen über Welt wegfallen. Tun sie aber nicht, im Gegenteil, sind sehr stark aktiv. Also merkst du, oh, ja, das ist so der Erstverschlimmerungseffekt, wo du sagen kannst, ja, das ist ein Schwachpunkt oder ja, okay, halt genauer hingucken und dann auch die Potenzialräume zu erkennen. Was sind alternative Methoden? Ja, tausende, aber ich sehe auch, dass du alle anderen da drin integrieren kannst. Und ich habe ja mich auch jahrelang mit Hypno, Familienstellen, Meditationswegen und allem Möglichen beschäftigt und denke aber, allen diesen anderen Wegen hätte es geholfen, wenn man sie auch mit dem Modell der Haltung betrachtet hätte. Dann wäre zum Beispiel das ideologische Denken, was viele Entwicklungswege begleitet, viel stärker aufgefallen. Da wäre mir viel stärker aufgefallen, boah, wir denken ja über Yoga oder über irgendeinen Ernährungsweg oder irgendeinen Meditationsweg ganz schön ideologisch nach. Als wäre das das Richtige, als müsste man das so machen, als wäre das das höhere Wesen, was uns das gechannelt hat oder, ne? Ja, was ist denn das eigentlich für ein Denken, ne? Wollen wir nicht mal da noch die anderen Layer auch noch drüber legen und dann gucken, wo ich im Nachhinein sage, ach, das hätte denen gefehlt, obwohl das gute Wege waren, obwohl da ganz viel Sinnvolles dabei war. Und Haltungsmodell selber ist ja inhaltsleer, dann musst du ja sagen, ja okay, und wie wende ich das für mich an, in einer Organisation, in Führung und so weiter, und dann hast du ja auch andere Methoden und Werkzeuge. Nehmen wir mal das Werkzeug oder Methode Agilität, das ist ja das, wo ich in Firmenkontexten oft mit konfrontiert bin. Wenn du das Verstehen von Agilität mit den Haltungen betrachtest, wie verstehe ich Agilität als Regel- und Ordnungsding, so hat es zu sein, nur das ist Agilität, wenn ihr die Form nicht haltet, seid ihr keine echten Agilisten oder rationalistisch-funktional Agilität, da müssen bessere Zahlen rauskommen, die Messbarkeit müssen sich erhöhen, ja oder, ja, dann merkst du, ah, das sind auch Entwicklungswerkzeuge, die aber mit dem Strukturierungshilfe das Modell der Haltung nochmal eine andere Tiefe kriegen oder eine Vertikalität oder eine Wertigkeit. Insofern würde ich immer sagen, du solltest das Modell der Haltung in einen Kontext übersetzen. Und das machen wir auch mit den Postern. Ja. Denkst dir, okay, da ist es so ein grobes Raster, eine Metaebene. Jetzt bezieh das mal auf Schule. Wie lernen wir da? Jetzt bezieh das mal auf Mitarbeitergespräche. Jetzt bezieh das mal auf was auch immer. Ne? Und durch die Inbezugnahme auf etwas wird es dann erst richtig lebendig. Und deswegen rege ich auch immer an, jetzt ist ja kein Closed Shop, wo einige meinten, oh, da kannst du ein Lizenzmodell draus machen und dann zertifizieren die Leute sich nach. Und dann dachte ich immer so, nee, dann machst du einen Closed Shop, das will ich ja gar nicht. Und es gehört mir ja auch gar nicht, sondern es ist ja eher was, wo ich sage, wie schaffen wir es jetzt zum Beispiel in der Community-Haltung erweitern, ganz viele Menschen zu finden, die sagen, und ich transferiere das jetzt auf Beziehungen. Ja, und sage dann, wie kann ich weisere Beziehungen führen? Und da beschäftigen die sich damit. Ich beziehe das aufs Gesundheitswesen. Wie können wir da irgendwie andere Organisationsformen, andere Art von Umgang mit Heilung und so weiter finden, wenn wir diese Betrachtungsweise nehmen? Und das finde ich spannend daran.
Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.